Liebe Antonia, vielen Dank für diese wunderbare Lesung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast dieses Buch deinem Vater gewidmet. In der Widmung steht, dass er dir Irland näher gebracht hat. Wie ist es dazu gekommen?
Mein Vater ist 1983 nach Irland ausgewandert. Da war ich damals 13 und ich habe natürlich, wie es wieder typisch war, wer in Erdkunde nicht aufpasst, einen Fünfer hat für irgendwas von Irland. Irgendwie ist es auch ein bisschen Irland gewesen. Mein Vater hat bis zu seinem Tod dort gelebt und ich habe ihn natürlich oft besucht und habe auch monateweise dort gewohnt. Und da er mir das eben nahe brachte und ich viel dort erlebt habe, habe ich es ihm gewidmet, obwohl er tot ist, aber mei, vielleicht kriegt das ja trotzdem mit.
Das ist ja sehr schön. Wie ist die Idee zu dem Buch entstanden?
Durch den Tod von meinem Vater, auch wenn wir jetzt, also wäre ich 1:1 gegangen, hätte es einen Wirtschafts-Thriller gegeben. Also durch die angeblichen europäischen Gesetzgebungen, wo man sagt, das ist ja alles irgendwie klar und das ist ein Erbe, eine ganz einfache Sache von Deutschland nach Irland, ist es nicht. Es ist vollkommen chaotisch. Ich habe einen ziemlichen Frust gehabt, meine Schwester auch. Wir haben jahrelang mit Anwälten und sonst was rumgemacht und ich habe eigentlich meinen Frust, also ein Frust ist jetzt zu viel, aber halt dieses ganze Chaos irgendwo und dass du dachtest, die Irland und diese Iren sind irgendwie alle irre, auch wenn ich jetzt diesen Witz leider bedienen muss, habe ich irgendwie an diesem Buch mal abgelassen, wie es ist, wenn man dort erbt und wie auch einem da doch eine merkwürdige Atmosphäre auch entgegenschlägt.
Du bist aber nicht zufällig auch Schlossbesitzerin.
Nein, ganz im Gegenteil, höchstens ein Fahrradschloss oder so ähnlich ist dabei rausgekommen, leider.
In deinem Buch geht es um Familiengeheimnisse, um Gerüchte, die sich in diesem Dorf verbreitet haben, um Ränke, um Intrigen, um Affären. Was hat dich dazu inspiriert, all diese wilden menschlichen Abgründe aufzutun?
Ja, als erstes ist das das Einzige, was mich selber immer irgendwie fasziniert, wenn ich lese. Und vor allem denke ich mal, also ich bin ein ganz großer Fan von Daphne du Maurier und ihr Rebecca und ich gestehe, dass ich etwas, Rebecca und das Haus an dem Meer und da waren ja auch Intrigen und Ränke und am Schluss haben dann doch alle gelogen oder es schien, als ob sie lügt und es dann doch nicht getan haben. Ich denke, das hat mich etwas zusammen mit meinem Irland-Hintergrund zu diesem Buch getrieben.
Das heißt, eindeutig inspiriert von großen Vorbildern.
Oh ja, doch, ja, immer.
Hast du noch andere große Vorbilder?
Gerta Christi, ja, eindeutig. Ja, also würde ich auch sagen. Und dann Mankell, weil er so eine schöne Sprache hat, finde ich. Also die, wenn man jetzt in die modernere geht, weil Gerta Christi ein bisschen schwierig ist momentan, also mittlerweile fast. Kein Telefon, kein Handy, kein nix. Also schwierig zu lesen. Also außer man beamt sich zurück.
Da du ja auch in Irland gelebt hast, du beschreibst die Orte in deinem Buch sehr eindrücklich. Man hat genau vor Augen, wie dieses Haus aussieht. Man hat auch das Dorf sehr gut vor Augen. Du beschreibst nachher auch noch die ganze Küstenzeile und auch da weiß man, man kann quasi jeden Stein einzeln nebeneinander liegen sehen. Hast du tatsächlich Location Scouting betrieben? Sind die ganzen Orte zurückzuführen auf die Zeit, die du selber in Irland verbracht hast? Oder wie bist du auf diese Orte gekommen?
Teils. Also die Donegal natürlich und das Café und das Ganze, was sowas, das gibt's wirklich alles. Und auch Murphy's Pub, ich weiß zwar nicht, ob es Murphy's Pub heißt, aber ich habe es einfach mal so genannt. Aber diese zum Beispiel Szenen, die da drin stattfinden, die habe ich wirklich alle selber erlebt. Und zwar mit viel Spaß und leider wenig Alkohol, weil ich damals nämlich noch minderjährig war. Aber trotzdem war es ja lustig. Ich könnte es mir auch noch mal alkoholisiert vorstellen. Die Küste, natürlich, mein Vater hat genau an dieser Küste gewohnt, also wir waren da, das war wirklich genau diese Gegend, also ich habe jetzt wirklich diese Gegend genommen, weil das bot sich ja an und auch die Aussichtsplätze, wenn sie irgendwo hinfahren oder so, also das gibt's alles wirklich und die Lokale und das Haus war das erste Haus, in dem wir übernachtet haben, Bed and Breakfast, als ich das erste Mal nach Irland fuhr. Weil mein Vater hat damals Schengen gelandet und dann sind wir mit dem Auto und mussten einmal übernachten. Und da war ich in so einem großen, großen Haus mit so knarzenden Böden und Dächern. Und also ganz toll. Also ein Kind mit 13, also für Grusel. Aber gut, okay, das hat mich anscheinend geprägt.
Das ist ja auch passend zum Buch dann geworden. Es ist ja tatsächlich auch ein wirklich gruseliges Haus. In deiner Geschichte geht es viel um Pferde, denn natürlich, ein so großes Haus hat natürlich auch ein eigenes Gestüt. Du besitzt selber Pferde? War das das erste Mal, dass du deine Tierliebe mit in Bücher eingebaut hast oder ist das bei dir Usus?
Ich glaube, bei mir sind immer irgendwelche Tiere unterwegs. Also ich glaube, bei meinem Fantasy-Roman war es ein Eichhörnchen. Das habe ich aber irgendwann mal umgebracht und wollte mich meinen Sohn umbringen, der war noch recht klein. Dann habe ich, und ich weiß es jetzt ehrlich, ich muss gestehen, nachdem dieses Buch so oft gekürzt und hin und her und rum und rüber, ob das noch eigentlich da ist, egal. Bei meiner Krimi-Reihe ist es auch ein Pferd, weil da habe ich eigentlich mal einfach mein damaliges Pferd genommen und habe es statt Abend Amber genannt, aber es war dieses Pferd. Und ja, jetzt habe ich 3 Shetties, also jetzt nichts mehr reiten, aber immer noch Tierliebe. Also vom Hund habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht viel geschrieben, aber Pferd war eigentlich immer dabei. Ja, doch.
Ja. Ist das eine gewisse Inspiration, diese Pferde einzubauen oder ist es einfach nur die Tierliebe, die durchkommt?
Es ist für mich einfach einfacher. Also sobald ich... ich glaube einfach, damit ich in meinen Texten gar nicht so abgehoben werden kann, sondern sehr realistisch bleibe, bleibe ich bei den Pferden, weil wenn ich die mitnehme in die Texte rein, dann hauen die mir spätestens einen auf den Deckel, wenn ich es übertreibe, weil bei denen kann ich einfach nicht irgendwelchen Mist schreiben, weil dann täte ich mich auch vor allen meinen reiterlichen Kollegen schämen, wenn ich da einen Schmarrn schreibe.
Ja, okay.
Ja.
Also quasi ein eigener Filter.
Ja, ist sozusagen ein Anker, damit man ein bisschen doch bitte in der Realität bleibt, ja, und nicht wieder irgendwie in Fantasy abdriftet. Weil bei Thriller und Krimi geht das ja wohl nicht.
Sehr schön. Dieses Buch ist ein neues Genre-Territorium für dich. Du hast vorher Krimis geschrieben, du hast einen Fantasy-Roman geschrieben. Hast du selber eine Genre-Einordnung?
Nee. Also ich weiß nicht, ich bin Geschichtenerzähler.
Ja.
Ich erzähle einfach Geschichten und ich tue mir zum Beispiel unglaublich schwer, wenn irgendjemand sagt, was ist denn das für ein Genre? Dann, also ich meine, klar, man lernt, man weiß es, man rein logischerweise oder theoretisch sage ich, ja, dann ist das jetzt ein Thriller und das andere ist ein Krimi, weil beim Thriller ja nicht unbedingt ein Kommissar auftaucht. Also das ist das, wie ich es mir gemerkt habe. Aber für mich war das eigentlich egal, ich wollte eine Geschichte erzählen.
Das heißt, du hast auch keine besonderen Arten und Weisen, wie du mit verschiedenen Genres umgehst oder wie du an den Prozess des Schreibens herangehst, je nachdem, welches Genre du gerade bedienst.
Nee, eigentlich nicht, weil das bin immer ich und die Geschichte.
Und
oder eigentlich eher die Geschichte und ich. Ich habe eigentlich nicht viel zu melden.
Und wie ist dein Prozess?
Fällt mir ein, wird für mir unter Motto viel zu mühsam, viel zu anstrengend, viel zu lang, wird eine unglaubliche Arbeit, merke ich jetzt schon, geht mir jetzt schon auf den Keks, einfach zur Seite geschoben, ich mag nicht, ich verweigere mich, ich bin unglaublich faul, ich habe keine Lust und diese Geschichte nervt mich und nervt mich und nervt mich und am Schluss lässt sie mich nicht mehr schlafen, es erscheinen Personen, die erscheinen in Schatten, die erscheinen quer bei meiner Bettdecke, ich habe keine Ahnung, die nerven mich so lange, bis ich sage, ja, gewonnen und dann schreibe ich sie und dann passiert genau das, was ich nicht vorhatte, dann bin ich nämlich am Arbeiten und komme da auch nicht so leicht mehr raus und deswegen ja, drücke ich mich immer, gerne.
Das ist auch eine gute Art und Weise zu filtern, welche Geschichten tatsächlich bei dir bleiben und welche dich tatsächlich so sehr interessieren, dass sie es wert sind, aufgeschrieben zu werden. Die du einfach wegschieben kannst, sind es wahrscheinlich dann auch nicht wert.
Ja, die kommen auch immer wieder. Aber irgendwie, das ist dann so, ja, ich habe immer gesagt, also von dem her, ich hätte noch so viele Geschichten und ich habe halt einfach, da denke ich mir fast, da reicht mir bald die Zeit nicht bei der Lässigkeit, wie ich dann mal wieder schreibe. Also wenn ich schreibe sehr schnell, dann sind immer alle ganz erschüttert. Die hat jetzt ein Buch einfach in, was weiß ich, 4, 5 Wochen, 3 Wochen. Ich glaube, das erste war, glaube ich, 2,5 Wochen.
Oh, wow.
Ja, schreib die einfach runter. Mhm. Okay, danach bin ich dann auch halb tot. Aber es ist dann eigentlich fast wie eine als ob es einem diktiert wird. Dann wird man sehr, sehr schnell. Aber ich brauche danach auch unglaubliche Zeit. Also deswegen, dann habe ich so eine Regenerationsphase und dann ist wieder alles aus.
Und du schreibst tatsächlich so schnell, auch ohne vorher strukturiert, geplottet, geplant zu haben?
Ich habe alle meine Krimis ohne einen Plan, ohne Notizen und ohne überhaupt eine Ahnung zu haben. Also ich hatte erst gar nicht eine Ahnung, dass es eine Reihe wird und deswegen habe ich mir nie irgendwas aufgeschrieben und ich wusste am Schluss auch gar nicht, welche Haarfarbe hat, welches Kind, wie alt das ist und sonst was. Habe ich mir mühsam irgendwann, ich habe da meine Leser gefragt. Die wussten es teilweise.
Die wissen es auch besser.
Ja. Und es war also ganz schrecklich und ich habe aber, anstatt das dann endlich mal aufzuschreiben, es wieder nicht aufgeschrieben. Und ja, ich bin kein Mensch, der sich, also es heißt immer, der Autor hat ein Notizbuch und damit läuft er rum und da hat er auch seine Listen und da steht immer alles drin und ich habe keine Listen, ich habe kein Notizbuch. Ich habe noch nicht mal einen Kugelschreiber dabei. Wenn mich irgendjemand fragt, hast du mal einen Kugelschreiber? Nein, habe ich nicht. Ich habe alles im Kopf. Und was ich nicht im Kopf habe, halte ich nicht für wichtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben möchte, er fuhr sich durch seine braunen... Ach, um Gottes Willen, hatte der braune Haare? War er blond? War er grünhaarig? Was war der denn eigentlich? Das weiß ich nicht. Dann schreibe ich eben, fuhr sich durch seine Haare. So. Weil der Leser sich dann bitte das selber denkt. Am ersten Teil habe ich es wahrscheinlich geschrieben. Und dann hat er ein Bild von dem und dann soll er sich das vorstellen, wie der sich durch seine Haare fährt. Ich habe für solchen Firlefanz, auch wenn es jetzt blöd klingt, echt keine Zeit, dass ich da stundenlang nachblättere, welche Haarfarbe der hatte. Aber es gibt manchmal Verwirrung, das gebe ich zu. Deswegen ist ein Testleser toll. Ja.
Hast du danach dann viele Überarbeitungsphasen?
Nein, weil ich lese es einmal durch. Also respektive, nein, ich habe das geschrieben ganz schnell und dann will ich damit nichts mehr zu tun haben und dann habe ich eine Karte. So. Mhm. Und dann fängt das wieder an und dann rumort schon wieder irgendwas in der Nacht oder auch mitten, während ich irgendwas mache, rumort in meinem Kopf wieder was rum und dann heißt, da musst du noch mal aufpassen, das hat gar nicht gestimmt und das kann ja gar nicht sein. Und dann denke ich, was soll denn das jetzt, klappe da, ja, ich bin fertig, jetzt, ja, gut, okay, und das kommt dann aber so 4, 5 Punkte maulen mich an, die gucke ich nach, muss zugeben, stimmt. Irgendjemand in meinem Kopf hat sich gemerkt, das ist Blödsinn. Dann arbeite ich das um und dann ist eigentlich die Testlesephase für mich bereits beendet, weil ich lese das dann natürlich noch einmal durch, bevor ich es dann abgebe, wohin auch immer, aber also mehr als zweimal echt nicht, weil dann vergeht mir auch der Spaß dran, ich kenne es dann. Mhm. Ist ja schon eine Lesung schwierig, ja, und dann meinte ich, kenne es doch schon. Ja.
Du hast dieses Buch selbst verlegt, respektive du hast, haben mir gerade erzählt, du hast dieses Buch mit deiner Agentur zusammen selbst verlegt. Du hast aber vorher auch schon Bücher über Verlage veröffentlicht. Wieso bei diesem Buch und was waren deine Erfahrungen mit dem Self-Publishing im Vergleich zum Verlagsverlegen?
Ja, meine Agentur war etwas sehr erstaunt. Also ich habe mit diesem Buch überhaupt meine Agentur bekommen, soweit ich mich erinnere. Und die war sehr erstaunt, dass das eigentlich kein Verlag haben wollte, außer kleineren. Und das hat es mir überlassen, ob ich das vielleicht an kleinere geben möchte. Und hat aber mir auch dann noch die Option geboten, dass ich eventuell vielleicht mit ihr, also dass sie mir ein bisschen hilft beim Selbstpublishing, weil ich eben da totaler Neuling war. Und wir das mit Selbstpublishing halt zusammen machen, die Agentur und ich. Ich kann deswegen jetzt so als richtiger Selbstpublisher, der alles ganz, ganz, ganz alleine macht, noch gar nichts sagen, weil mir der die Agentur wirklich noch geholfen hat mit Buchsatz, mit, also wie kommt dieses ganze Buch dann, dass es mal ganz ordentlich da hochgeladen wird und das Ganze haben alles die gemacht. Mhm. Ich habe es jetzt aber zurückbekommen und dann habe ich festgestellt, dass das alles gar nicht so einfach ist. Ich habe mal zwischendrin so einen kleinen Versuchsballon losgelassen, habe ich alle meine Kurzgeschichten zusammengepackt und mir dann selber ein Cover gebastelt und das auch schon mal hochgeladen, weil ich dachte, mal gucken, damit ich mal weiß, wie das überhaupt läuft. Und trotzdem, also es hat seine Tücken. Also ich muss sagen, rein technisch gesehen, ich bin da jetzt nicht so firm drin, kommt man teilweise so an seine Grenzen und holt dann wirklich eine Hilfe in den Raum. Ich meine, ich muss jetzt sagen, es gibt Gott sei Dank unglaublich viele nette Kollegen, die einem auch helfen. Also und das auch noch gratis. Also man ist immer ganz gerührt und also finde ich ganz toll. Ich finde, Selbstpublishing ist eine wunderbare Möglichkeit, wenn man von einer Geschichte überzeugt ist, es auch sehr viele Leute auch davon überzeugt sind. Und man sagt, aus welchen Gründen auch immer, große Verlage haben ihre Plätze voll, haben ihre auch Hausautoren und jetzt auch, wenn es ganz blöd kommt, wollen auch einen Autor, der jetzt wie ich gleich auf 50 zugeht, unbedingt nicht mehr mit dem starten. Die hätten am liebsten einen ganz jungen, den sie noch Formen biegen, mit dem sie sonst was machen können, mit dem sie so eine richtige Publicity-Show abziehen können. Und da bin ich mit 50 draußen. Das sieht man auch bei Wettbewerben übrigens, wenn es Preisausschreiben, also Wettschreib, wie auch immer das jetzt heißt, heißt meistens so bis 35, bis 40. Also, dass das offen ist, sehr selten. Und es liegt nicht dran, dass die Autoren mit 50, die hätten ja eigentlich mehr wahrscheinlich die Erfahrung und vielleicht auch die Übung im Schreiben und in dem Arbeitsprozess, aber die kann man nicht mehr aufbauen. Und weil die beißen jetzt eh bald ins Gras, nehme ich an.
Da kann man doch nur schreiben, bis man weit über 80 ist.
Ja, ja, doch, soll es schon vorgekommen sein. Aber gut, okay, dann Pech. Kann ich nur sagen, Pech. Also mein Verlag netterweise will weiterhin von mir und dann bleibe ich dem auch treu und mache aber selbst Publishing eben mit den anderen Sachen. Ja.
Mhm. Sehr schön. Du bist außerhalb dieser Bücher in München öfters mal zu sehen mit der Lesereihe München mordet mannigfaltig. Ein ganzes Abendprogramm mit Krimis. Was genau hat man sich darunter vorzustellen und wo kann man das sehen?
München mordet mannigfaltig ist, habe ich mal ins Leben gerufen, weil mir das zu blöd wurde, dass man in einer Literaturstadt München, und jetzt lasse ich die Kritik auch richtig gerne mal los, haha, ich hoffe, es hören viele, in einer Literaturstadt als jemand, der jetzt nicht bei diesen großen Verlagen des Wahnsinns erscheint, eigentlich kaum mehr eine Möglichkeit hat, auch mal zu lesen. Deswegen auch nochmal hier meinen Dank heute, dass ich hier jetzt lesen durfte und auch hier mal was sagen. Und ich habe mir dann gedacht, das wird mir jetzt zu blöd, weil man kam sich immer so vor wie so ein Bittsteller. Und da habe ich gedacht, dann stelle ich das mal selber auf die Beine. Und das, ja, der Name ist Programm, es sind Münchner Autoren oder halt um München rum. Die dürfen auch gerne, wir sind jetzt nicht alles Münchner Gebürtige, sondern halt einfach die in München oder um München herum wohnen und deren Krimis in München oder wenigstens drumherum spielen. So, aber Krimis und München und Münchner. Wir treten meistens drei Autoren mit Musik. Unser Musiker, der Reinhard Brickhol, ist deswegen so toll, weil der kreiert Lieder für unsere Bücher. Ja, also er hat da wirklich immer so seinen Spaß dran und nimmt Melodien, die es schon gibt, aber macht dann immer die Texte passend zu unseren Büchern und moderiert durch den Abend, was sehr nett ist. Und dann lesen wir drei aus unseren Büchern und ich muss sagen, es ist eigentlich eine Mordsgaudi, Mordsgaudi, aber nein, es wirklich hat sehr viel Spaß gemacht, macht auch immer noch Spaß. Wir, also wenn irgendjemand noch eine Location weiß, immer gerne. Wir sind bis jetzt in Cafés, Bars, Büchereien, überall schon rundherum in München und aufgetreten. Momentan keinen Termin. Immer war irgendeiner krank. Tja, das sind diese Autoren über 50. Ja, ja, ja.
Und ihr liest Kurzprosa oder aus Romanen?
Alle aus unseren Krimis, aus München, München-Krimis, ja. Und da halt einer sehr blutig immer. Der Markus Sammet ist immer sehr blutig. Dann, ich bin meistens der Klassiker oder bin der Klassiker mit meinen typischen Münchner Kommissaren aus der Edtstraße. Und jetzt haben wir noch jemand, der ist der mit der Brauerei, der Andreas Schröfel, der ist mit seinen Brauerkrimis hochbeliebt und füllt das Haus.
Sehr spannend. Also nochmal der Aufruf, wenn ihr oder sie Locations wissen, gerne E-Mail an uns, wir leiten das freudig weiter.
Ja, würden uns sehr freuen. Wir kommen immer gern.
Und du bist nicht nur Autorin, sondern du bist auch Malerin unter der Marke, wie spricht man es aus?
Melian.
Melian. Malst du Bilder von der Münchner Skyline, alle sehr ähnlich, aber jedes ein Unikat. Wie bist du daran gekommen und was ist Malen als künstlerischer Ausdruck im Gegensatz zum Schreiben? Was bedeutet das für dich?
Jetzt muss man vielleicht erst sagen, dass das mit dem Melian, was vielleicht sich manche fragen, was eigentlich dieses Melian mit dem, ich weiß gar nicht, wie man diesen Haken auf dem E nennt, weil es ist jetzt nicht französisch, es ist altgotisch. Also jetzt muss ich ganz kurz ausholen, jetzt keine Sorge, ich komme jetzt nicht mit der großen Familienstory, aber meine Mutter ist Germanistin und hat Mittelhochdeutsch und noch Gotisch lernen müssen. Damals für ihr Germanistik, Philosophiestudium, was weiß ich, aber ich denke, für die Germanistik war das. Und da stehen die ganzen Bücher bei uns rum. Und die haben mich als Kind fasziniert. Und ich habe auch in dem Sinne mir selber Mittelhochdeutsch beigebracht, habe aber in diesem gotischen Buch so rumgekramt, weil ich das toll fand. Also das sah alles so abenteuerlich aus. Also in Englisch und Französisch und Latein war ich nie so gut wie in diesen wunderschönen Sprachen. Und Melian heißt Schreiben, Beschreiben, Malen. Weil das ein Begriff ist, damals gewesen ist, was ich sehr schön finde, muss ich sagen. Weil Schreiben, Beschreiben, Malen ist irgendwo ja ein Bild. Und da habe ich mir mal diesen Namen Melian gegeben. Und bin aber, Malen, das war mal mein Ausgleich. Das war, ich kann ja nicht immer schreiben und einfach mal mit Farben rumhauen. Ich bin aber normal eigentlich jemand, der malt sehr gern abstrakt. Und ich finde aber, dass diese Skyline, erstens, gut, man ist ja aus München, dann mag man auch die Skyline. Und mir gefällt halt einfach, das hat was Ruhiges. Also auch wenn das jetzt alle ähnlich, aber doch jedes ein Unikat, irgendwie hat das auf mich eine beruhigende Wirkung, weil ja, man ja irgendwo fest an der Skyline bleibt. Mhm. Ne? Nur das Drumherum ist jedes Mal Laune- und stimmungsabhängig. Also auch von der Farbgebung.
Ja. Du hast neulich erst eine Phase gehabt, in der du einen ganzen Batz, 80 Stück oder sowas irgendwie...
Noch sind es 70, aber es sollen noch 80 werden. Also mir fehlen noch 10.
Toi, toi, toi.
Mir fehlen noch 10, das geht schon. Ja, ja. Doch, ja.
Und wo kann man diese Bilder sehen und kaufen?
Ja, also normal jetzt dann in der Made in Minga, da werde ich jetzt dann gleich mit den Van Riesen Jewels, haben wir da einen Tisch und ich fingiere da unter Munich to go, Melian Munich to go, weil die Bilder eben relativ klein sind, kann man unter den Arm nehmen und oder auch verschicken in einem kleinen Päckchen, also das ist auch schön für Oma und Opa. Und das ist in der Made in Minga am 25., 26. Oktober am Nockerberg. Mhm. Und ansonsten kann man auf meiner Homepage, die ja, wie ich annehme, hier drunter verlinkt wird,
wir verlinken in den Shownotes,
steht Melian da. Und da sind die Bilder dann auch nach der Messe einzeln mit Nummern stehen da. Und man kann mich auch einfach anschreiben. Und wenn man sagt, das hat mir gefallen, dann einfach anschreiben. Und ich schicke das auch portofrei.
Sehr schön, wunderbar. Das heißt, du malst, du schreibst, du hast seit 2014, wenn ich das richtig gesehen habe, 7 Romane geschrieben, einen Kurzgeschichtenband herausgebracht. Du kümmerst dich um deine Tiere, du machst deine Lese-Events, schläfst du noch? Wie schaffst du es, so produktiv zu sein und so viele Sachen hinzukriegen?
Ich habe 12 Romane geschrieben, die sind noch nicht verlegt worden.
Ach, es ist noch viel schlimmer.
Es ist noch ganz viel in der Schublade. Ich habe gerade drüber nachgedacht, denke gerade, Alter, fehlen noch ein paar. Das ist noch viel schlimmer. Ja, ja, wie gesagt, nachdem ich mich dauernd als Arbeitsverweigerer aufspiele, funktioniert das folgendermaßen. Ich arbeite wie eine Besessene und alle hassen mich und dann tue ich einfach Wochen und Monate gar nichts.
Das heißt, es gibt keine festen Pläne?
Es gibt keine festen Pläne. Ich hasse mich dafür, weil ich würde es so schön finden. Ich würde so richtig strukturiert. Ich stehe um 6 Uhr auf. Um 7 habe ich meinen Kaffee getrunken, setze mich an den Schreibtisch, schreibe 2 Stunden, gehe zu meinem Pferd, gehe zurück, Mittagessen, Kaffee trinken, wieder 2 Stunden schreiben, gehe mit meinem Hund spazieren, überarbeite noch 2 Stunden und setze mich dann entspannt vor den Fernseher und läute den Abend ein. Nee, nein. Nein, leider nicht. Ich bin, also das ist so ein Thema, da könnte ich mich so über mich selber aufregen, weil es ist ganz schrecklich. Ich komme in einen Arbeitsmodus rein und ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich eigentlich bin und wer ich eigentlich bin und ich sehe dann auch dementsprechend aus und ja, und dann habe ich plötzlich keine Lust mehr und dann schmeiße ich alles hin und mache überhaupt nichts mehr und sitze da und man wird lachen und gucke gegen die weiße Wand.
Ist als Ausgleich wahrscheinlich dann auch notwendig nach solchen Phasen?
Ja. Ja, ja, da brauchen wir auch nicht meinen, ich muss jetzt hier meditieren oder mir geht's gut, sondern es ist, also ich muss nicht meditieren, um wirklich nichts mehr im Kopf zu haben. Der Kopf ist leer.
Mhm. Aber offensichtlich führt genau dieser Rhythmus oder Nicht-Rhythmus, den du hast, ja zu extrem viel Output.
Ja, ja. Aber ich denke mal, wenn das strukturiert wäre, wäre das schöner, dann wäre das auch geplanter. Dann könnte man auch sagen, ich fange jetzt mal mit Werbung an, weil jetzt vielleicht auch ein Buch erscheint. Oder ich mache jetzt mal das, weil jetzt dann das und es passiert nie irgendwas in der Richtung. Ich mache mir mal, weil man da liest, man sowas Coaching-mäßig, jetzt macht dir mal einen Plan und so einen Businessplan und dann machst du dir einen Tagesplan. Ich habe mir sogar einen Stundenplan geholt, jetzt wo der Schulbeginn war. Und da habe ich reingeschrieben, schreiben, malen, spazieren gehen, Hund, Ponys. Ja, und dann habe ich ihn irgendwo hingelegt und da liegt er jetzt und ich weiß nicht wo und ich habe es nie gemacht. Aber es war sehr schön, es so auszufüllen, war sehr meditativ. Aber es funktioniert nicht und mein Businessplan auch nicht. Und es ist einfach alles so, es ist pure Chaos. Wenn von außen kommt, ja, hast du das jetzt mal? Ich brauche noch Klappentext. Dann sage ich, was? Ach so, ja, oh, das kann ich ja gar nicht. Aber dann weiß ich, okay, jetzt muss ich das machen, dann geht das. Also furchtbar.
Passt ja aber alles zu deinem Lebensmotto. Nichts ist tödlicher als die Routine.
Ja, und das habe ich mir auch irgendwie geklaut, weil, also wie man vielleicht festgestellt hat, spreche ich ja ziemlich schnell und manchmal kürze ich auch unglaublich Sachen gerne ab, wie nämlich Arbeitsprozesse. Und dieses ist dann von Paulo Coelho oder wie man auch ihn ausspricht. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Und er hatte gesagt, oder sein Zitat lautet, wer denkt, Abenteuer seien gefährlich, der soll es mal mit Routine versuchen. Und ich habe das mal gelesen, dachte, cool. Und ja, habe gedacht, oh, das wird mein Motto. Und habe dann festgestellt, als jetzt die Frage kam, ja, wo kam das eigentlich nochmal her? Und dachte, das hast du aber ziemlich abgekürzt. Aber es passt auch. Also, Paolo, schöne Grüße. Entschuldigung, in abgekürzter Version mein Motto, richtig, ja.
Aber ist das ein Hinweis, dein Motto auch schon ein Hinweis darauf, dass wir bald mit was ganz anderem und ganz Neuem rechnen können?
Ja, ich, also solange mich mein Chaos, obwohl ich habe es ja jetzt in professionelle Hände gegeben und dann wird mein Chaos sich einen ändern, kommen zwei Bücher dieses Jahr noch und man darf sich freuen. Also von der Lüge von der Matching Manor, da haben mich die Leserinnen und Leser doch sehr, sehr, sehr gebeten, dass ich weiterschreibe. Ich habe mir dann 1,5 Jahre mich verweigert, aber irgendwann sind die Personen bei mir selber wieder auf der Bettdecke rumgesprungen, haben gesagt, weiter geht's, also es geht weiter, es wird heißen, die Erben von der Matching Manor, es ist dann der zweite Teil, jawohl, erscheint, wie ich hoffe, noch dieses Jahr, aber wie gesagt, jetzt kommt das Lektorat, Korrektorat und dann machen die einem ja Dampf, da kann ich da nicht mehr sagen, nee, jetzt habe ich keine Lust, sondern es heißt, jetzt her mit dem Text und Ruhe und mach das. Und als zweites, das ist schon im Lektorat und Korrektorat, kommt noch ein Mittelalter-Roman, weil nichts ist tödlicher als Routine. Mhm. Mittelalter hatten wir noch nicht, aber jetzt werden wir uns in 1244 begeben, weil es so schön ist, und einen richtig dicken Wälzer.
Und worum geht's da?
Das Ganze spielt in Südfrankreich nach diesem Kreuzzug gegen die Katarer. Es hat also jetzt nicht mehr wirklich was mit den Katarer-Kreuzzügen und den Ketzern dort zu tun, sondern mit Menschen, die in dieser Zeit leben und die Probleme haben, die dort dann auf sie zukommen, nämlich durch marodierende Söldner, Misstrauen untereinander, weil die Inquisition dann kommt, Kasten- und Klassenwesen und natürlich meine Hauptperson, die ihre Familie und unglaublichen Umständen verloren hatten, auf der Suche auch nach ihrem Bruder ist, die hat eine besondere Gabe, weswegen sie noch besonders in Gefahr kommt, hat aber sehr viele schützende Männer um sich herum, die aber allerdings auch alle auch in diesen Wirren feststecken. Und es ist also eine Mischung zwischen mal wieder, wer meinen ersten Fantasy-Roman gelesen hat, wird wieder grinsen, sagen, ah, jetzt nimmst du schon wieder die katholische Kirche auf den Arm. Aber nur ganz leicht. Ich bin ja schließlich im Kloster groß geworden und bin ganz brav. Also ich nehme sie ein bisschen auf den Arm. Also es ist eine Mischung zwischen mal wieder einem Christen-Thriller, einer Liebesgeschichte, aber keinem unbedingt Katarer-Roman, obwohl es diese Zeit ist.
Gut. Das klingt extrem spannend. Dafür war dann aber auch ein ganzes bisschen Recherche wahrscheinlich nötig, oder?
Oh ja, herrliche Urlaube. Nein, die brachten mich erst drauf. Ich muss sagen, ich gestehe, ich war in Südfrankreich und habe das erste Mal irgendwie diese wunderschönen Burgen gesehen und da stand immer irgendwas Catheres. Und ich dachte, hey, was ist los? Da war ich wohl in der Schule zu diesem Zeitpunkt nicht ganz anwesend. Ich habe echt nichts mitbekommen. Ich meine, von den Kreuzzügen, klar, Mittelalter immer, weil ich immer ein Fan war, aber also irgendwie Katarer, habe ich gedacht, also jetzt keine blöden Witze, was einem dazu gleich einfällt, aber nein, ich habe mich erst klug gemacht und dachte, wow, ist das spannend, sind Katarer spannend? Dann habe ich mitbekommen, wie viele Bücher da schon drüber geschrieben worden sind. Da habe ich gedacht, ne, das ist auch blöd. Wollte aber trotzdem in der Zeit bleiben, weil ich in dem Ort, wo wir waren, war ich so verliebt. Und da gab es diesen Turmbau und den wollte ich halt genau zeitgeschichtlich. Und deswegen habe ich mich an diesen Turm gehängt, mehr oder weniger. Gott sei Dank nicht körperlich.
Das klingt sehr spannend. Wir freuen uns drauf. Ich persönlich freue mich natürlich auch auf die Erben von Imagine Manor, weil das Ende ist dramatisch und sehr spannend, wenn ich das hier mal sagen darf. Liebe Antonia, vielen Dank. Ich glaube, das war's. Mehr Fragen stehen nicht auf meiner Liste. Vielen Dank für deine Lesung. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank an das wunderbare Publikum.
Dankeschön.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Bis zum nächsten Mal bei Hörbar on Stage.
Vielen Dank auch. Schön, dass ich da sein durfte. Danke.